Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movielusion. Mein Name ist Corby und heute gibt's mal wieder die Vualex. Und in einer Tradition schlechthin sind wir nicht zu zweit, sondern zu dritt. Und das bedeutet, neben mir ist auch noch mit dabei einmal der unglaublich wunderschöne Kani. Hi Kani.
Hey. So wunderschön bin ich nicht mehr von meiner Mom genannt worden.
Das ist schade, aber ich erzähle jetzt mir auf, ich bin voll traurig.
Und der noch...
potthässliche Sau im Amerika.
Und der noch viel hübschere, intelligente und vor allem derjenige mit viel Filmexpertise, der beste Moderator, den man sich hier wünschen kann. Hier ist noch Terror Vision aka Mike. Hi Mike.
Servus und habe dir. Boah, Kobi, jetzt hast du die Kurve aber noch mal sauer gekratzt, meine liebe Frau.
Das war mein Part für heute. Die restliche Folge sage ich gar nichts mehr.
Okay, du bist raus quasi.
Das war's.
Ganze Pulver verschossen.
Alles am Anfang gleich.
Ja, nein, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber der Februar ist ja doch so ein kurzer
elendig
Monat.
Langer Monat.
Der längste Monat von alle, habe ich heute festgestellt.
Ja, ich hab 48 war Lex.
Und weil ihr wisst, dass ihr leidenschaftliche Faschingsgänger seid und dann auch die politischen Geschichten verfolgt, weißt schon, dieser politische Aschermittwoch und was weiß ich.
Zauberhaft. Unbedingt.
Werdet ihr ja wahrscheinlich nicht so viel gesehen haben, aber das prüfen wir jetzt sofort. Und zwar wird der Kani anfangen. Kani, verzeih mal, was hast du denn so im Februar gesehen?
Ja, soll ich jetzt vom Fasching verzeihen, vom Rosenmontag, politischer Aschermittwoch, was weiß ich.
Was dein war lecker immer ist.
Nein, ich habe kein Faschingswarleck dabei. Ich habe zwar kurz überlegt, ob ich an Söder sei brunstdumme Schweinsrede vor Aschermittwoch als war Dreck mitnehmen soll, aber dachte, nein,
aber typ, das macht er schon Tagesschau.
Ja, erstens mal das und zweitens war der einzige Wunsch, den ich dazu habe, dass er sich vielleicht mehrere Würstel ins Maul einstopft, damit er nicht so viel Scheiße labern kann. Aber dieser Wunsch geht wahrscheinlich nicht in Erfüllung. Drum fange ich mit Epsi an mit einem, ach, ich bleib gleich bei einem Dreck, wenn ich schon mit Dreck angefangen habe. Nämlich, ich habe endlich mal die vierte Staffel Witcher durchgeschaut.
Oh.
Und, boah.
Echt so schlimm.
Leck mich doch am überall. Das ist ja wirklich, ach ja, rundherum bitte. Das ist ja unglaublich. Also ich kann es fast nicht in Worte fassen. Also vor allem die fünfte Folge von Episode von Staffel 4, da flippst du komplett aus. Da meinst du, bist auf einmal bei der Realverfilmung von Aladdin, Disney. Da tanzen sie nämlich und singend und haben alle so bunte Kleidl und haben dann so choreografierte Moves und so ein Zeug und du sitzt da und denkst, was schaue ich denn gerade an? Warum schießt mir jetzt keiner im Kopf bei mir im Schlafzimmer bitte einfach, damit diese Scheiße aufhört? Das gibt's doch nicht. Das ist wirklich, da erzählt man nicht, der Rittersporn heißt, da erzählt ein bisschen so irgendeinen Rückblick. Keine Ahnung, was er eigentlich erzählt, weil ich eh schon komplett abgeschalten habe. Aber das auf so eine... Wirklich, als wollten sie mit Absicht sagen, schaut's her, wie scheißegal uns The Witcher mittlerweile ist. Wir machen mal jeden Dreck damit. Und dann ist halt nicht nur die eine Folge, sondern es ist halt wirklich die Serie an sich schon ein paar Dreck, wie dieser Verfall von Staffel 1 weg war. Ich fand die erste und die zweite eigentlich ganz cool. Aber dann ist es ein Sturzflug sondergleichen. Ich glaube, ich habe noch nie eine Serie gesehen, die so dermaßen in Dreck und in Sand gesetzt worden ist. Und vor allem mit dieser Folge dann noch so, das müsste der eigentlich schon letzte Sargnagel gewesen sein. Aber nein, es kommt noch eine abschließende fünfte Staffel. Bin ich mal gespannt, was wir da dann haben. Vielleicht haben wir dann auf einmal animierte Rick-and-Morty-Folge mitten in The Witcher drinnen. Wundern da uns mich nicht mehr bei dem Scheißtrick, was die treiben. Wirklich unfassbar. Also ich bin sprachlos und das bin ich selten, aber... The Witcher Staffel 4, Folge 5 hat es geschafft, mich sprachlos zu machen. Herzlichen Glückwunsch dafür.
Okay.
Hat es irgendwann von euch eigentlich angeschaut oder irgendwann aufgehört? Oder?
Ich habe eigentlich nur die erste Staffel gesehen.
Ja.
Irgendwie, es hat mich darüber hinaus nicht abgeholt. Die erste Staffel war, ich glaube, da haben wir auch schon mal in Überlegs drüber geredet, für mich echt schwierig mit diesem nicht chronologischen Aufbau.
Es war schwierig.
Ich mag zwar die ganze Geschichte, ich mag ja die Welt. Ich verstehe ja, dass vielleicht die... Spiele spielen. Aber ja, na, weiß ich nicht. Und wie heißt der in der ersten und zweiten Staffel, der nur mitgespielt hat?
Henry Cavill.
Henry Cavill.
Was? Ich glaube, das ist bei dir der Hauptgrund, warum du die vierte Staffel nicht magst, oder? Weil er nicht mehr dabei ist.
Na, das ist tatsächlich so, dass der Liam Hemsworth der hat eine unglaublich geile Einführung als neuer Geralt, der darf er gleich mal voll schnetzeln und metzgern mit so Monstern und so Zeug. Das ist richtig cool. Er macht den Job auch voll super, da kann man sich nicht drüber beschweren. Natürlich ist Henry Cavill cooler gewesen, aber er ist immer cooler, egal wo er spielt. Aber der Wechsel auf dem Hemsworth ist wirklich das absolut geringste Problem, was ich mit der vierten Staffel habe. Okay. Aber ich habe ihn auch schon mit der, wie gesagt, ich habe mit der dritten schon immer so viel anfangen können. Da war ich richtig froh, als die gar war. In der zweiten, die zweite fand ich eigentlich ganz cool, aber dachte, hey, jetzt auch, ich habe zwar nicht so das Problem gehabt mit diesem nicht chronologischen Erzählstil, aber der geradlinige von Staffel 2 hat mir dann auch besser gefallen und dann haben wir gedacht, so, hey, das nimmt jetzt irgendwie richtig an Fahrt auf und dann kommt die dritte Staffel und sagt, haha, voll in die Eier, du Vollidiot, da geht, nimmt überhaupt nichts an Fahrt auf. Hättest du so Schlittenfahrt ins Tal, du Trottel. Hau mir ab, Alter.
Die ist noch gar nicht ganz draußen, oder?
Die vierte, doch, die ist schon drinnen, komplett.
Ach so, ja. Okay.
Und da haben sie halt dann am Schluss vor der vierten Minute dann auch nochmal angekündigt, The Witcher kehrt zurück in einer finalen fünften Staffel. Und ich hab mir gedacht, oh Gott, nein, ich muss mir natürlich anschauen, weil ich hab jetzt vier Staffeln angeschaut, natürlich schaue ich die fünfte an, halt's einmal. Aber das ist trotzdem Mobbing, das geht nicht.
Ah, traurig.
Frechheit.
Traurig.
Ja, das ist schon traurig, schau mal, durch was ich für Hölle gehe.
Möchtest du gleich noch irgendwas kurz hinterher schießen?
Ja, das einzige Gute war, wenn einer von euch weitermacht, die muss es jetzt kurz verarbeiten.
Okay, Mike, wie schaut's aus?
Okay, ich war wieder mal so dreist und habe einen Regisseur angeschrieben, ob ich seinen neuen Film sehen darf. Und dann habe ich einen Timo Rose angeschrieben, weil ich gesehen habe, dass bei Bloody Disgusting sein neues Epos, sage ich jetzt einmal, Game of Death, da beschrieben worden ist mit German Underground Gore Madness.
Auf jeden Fall. Madness.
Gore Madness. Auf jeden Fall. Habe ich ihm geschrieben und er war gleich, er war super freundlich und so. Hat er mir die Filme geschickt. Jetzt erzähle ich einmal von dem ersten Film. Beziehungsweise jetzt soll ich jetzt erstmal über Timo Rose erzählen. Ganz kurz, dass ich euch abhole da draußen. Wir haben jetzt in dem Sektor Underground Splatter-Filme.
Gore Madness.
Gore Madness. Richtig.
Also typisch bei Disgusting.
Typisch deutsch. Und zwar hat der Timo Rose in den 90er bis zu den 2000er war der im Videothekenuntergrund mit dem Olaf Ittenbach und wird auch noch gesagt, Andreas Schnaas, ein großer Name, weil die quasi da das ganze Filme drehen ohne Subvention und einfach dieses Do-it-yourself einfach selber durchgezogen haben und waren da in der Szene gern gesehen. Vor allem die großen Gore-Filme waren meistens geschnitten, irgendwie VHS und was weiß ich. Und dann haben die gesagt, okay, wir machen jetzt einfach unsere eigenen Gore-Filme und da geht es jetzt einmal so richtig rund. Was man da vielleicht kennen kann, ist der Mutation zum Beispiel, der war zu der Zeit recht groß. Oder auch der Barricade vom Timo Rose, coole Filme. Jetzt möchte der Herr nochmal so richtig wissen und hat diesen Game of Death Teil 1, heißt Six Doors to Hell. Und was wir da haben, ist eine Art Mortal Kombat. Das ganze Setting ist ein bisschen so fast schon ja so postapokalyptisch, dystopisch. Und zwar wird da auch die Welt regiert von die großen Mächte, die dann eben auch dieses Spiel machen, wo Leute gegeneinander kämpfen müssen. Mhm. Und das Ganze ganz brutal. Und wir haben ja da nicht mehr so ganz nur auf der Erde, sondern wir sind ja da in so einer Art Zwischenwelt, in der sie die Leute gegenseitig bekämpfen. Unsere Hauptfigur möchte diesen durch diese sieben Tore zur Hölle, sechs Tore zur Hölle, Entschuldigung, und möchte seine Tochter wiederfinden. Und das muss er oder kann er nur machen, wenn er gegen ganz viele andere Leute kämpft und diese Kämpfe auch gewinnt. Und wo es man da effekttechnisch sieht, sucht seinesgleichen. Es ist wirklich mega geil gemacht. Diese ganzen Zerstückelungen, diese Kämpfe an sich, diese Choreografie, super gemacht. Die Darsteller für so eine Indie-Produktion haben die manchmal ein bisschen hölzern, aber das schwankt halt auch. Alle haben dabei, die kennst das nicht, dass die eigentlich keine professionellen Schauspieler sind, andere eben wieder schon mehr. Aber so dieser Schnitt ist schon extrem hoch. Auch dieses ganze Produktionsdesign von dem Film mega, also auch dieses CGI, wo man oft sagt, wo man schon, ich schiele jetzt einmal in Richtung Olaf Ittenbach, die oftmals da dieser Knackpunkt der Filme sind, das ist in dem Film mega geil. Also wenn man da Höllenszenen in dem Film, wo du sagst, wow, eine von den Figuren wird er quasi in so eine Hölle runtergezogen, da bricht der Boden auf und dann fällt der da runter. Und wie das gemacht ist, ich meine, ich war leck, wie viel Budget hat der Film? Brutal. Also entweder haben da brutal viele Leute dahinter, die da mit so viel Herzblut dabei sind, die sich da einfach hinsetzen und machen die Effekte für lau, oder es steckt so viel Kohle in dem Film.
Also sind wir wieder bei der Diskussion vom letzten Mal.
Ja,
mit den 35 Millionen bei
Greenland.
Bei Greenland, ja. Wo du sagst, ach Kim, 35 Millionen, das ist ja low budget.
Nein, Entschuldigung, es war mit Budget. Oh, Entschuldigung, dann habe ich mich heute halt ein bisschen verdorben. Es ist immer nur verdammt wenig. Wobei, aber sagen wir es, ich weiß jetzt nicht genau, jetzt hast du mit dem Budget, hast du jetzt, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel der Herr für diese Filme Budget gehabt hat. Es ist wahrscheinlich nicht viel, produziert von Nando Rona, ich weiß nicht, ob der was sagt, das ist auch so ein Name in der Szene, der war jetzt mit dem Film da involviert bei beide Teile und jetzt wird auch momentan gerade der dritte Teil gemacht. Also wir haben es da mit so einem Cinematic Universe zum Tor. Und ich werde euch dann auch noch über den zweiten Teil was erzählen, der komplett anders ist wie der erste. Aber jetzt nur mit zum ersten. Ich bin echt gespannt, wann das Teil kommt. Ich glaube, der ist jetzt auch schon in die USA verkauft. Finde ich mega, dass der so diese Plattform kriegt. Und ich hoffe natürlich auch, dass der in Deutschland dann irgendwie zeitnah rauskommt, weil das Ding mega unterhaltsam war. Er hat ein paar Längen drin. Weil es auch nicht so, für so Indie-Produktionen, so 90 Minuten oder 80 Minuten, 85 Minuten, ist es immer so die Schiene. Aber ich glaube, der erste Teil hat jetzt eine Stunde 50 gedauert. War ein bisschen kürzer, ein bisschen knackiger, aber wir haben extrem viel Schauwerte. Wir haben so eine episodenhafte Erzählung durch die verschiedenen Stadien, wo sich unsere Hauptfigur da durchkämpfen muss. Sorgt extrem für Kurzweil und ja, wie gesagt, effekttechnisch, wer jetzt da sich auf einen geilen Splatterhammen einstellt, der ist bei denen Filmen genau richtig. Und wie gesagt, effekttechnisch schaut es auch geil aus. Auch noch, und auch noch das CGI dazu. Ich bin echt gespannt, wie da die Reputation so sei wert von dem Film, wenn jetzt da mehrere Leute gesehen haben. Aber ich war für meinen Teil, für das, dass es eine Indie-Produktion ist, extrem begeistert.
War cool. Bin ich schon sehr gespannt.
Ja, rück noch mal raus, du Schwanz.
Ich hab gefragt, aber jetzt hat's geheißen, es muss alles mit Rückfrage und so, also einen hat er jetzt weitergeben können. Ich hoffe, dass ich euch die Filme auch nochmal weitergeben kann. Aber ich muss ja vorher, dass wir den Timo Rose einmal einlohnen zu unserer
ja, gern.
Wer bist denn du Rubrik. Der Typ hat übrigens eine mega geile Stimme. Also er hat mir über Instagram ein paar Sprachnachrichten geschickt. Der kann Hörspiele machen. So krasse, tiefe Stimme hat der. Der darf sich bei uns im Podcast super machen. Also ich darf ihn sehr gerne mal einlohnen. Wenn du das hörst, Timo, du bist auf jeden Fall herzlich eingeladen und wir finden auf alle Fälle noch einen Termin, weil das auf alle Fälle weiter rauskommuniziert wird, wie cool die Filme sind, weil so viel Herzblut drin steckt und man es wirklich kennt, dass da Leute was aufstehen wollen, was erreichen wollen. Und wenn es dann so das Ergebnis ist, dann wächst bei Mosch.
Cool.
Bin ich gespannt auf sehr das schön. Ding. Oder auf ja. die Dinger.
Dinger. Der nächste bitte.
Ja, lass mal den Korbi auch, oder?
Ja, dann verzeih ich auch mal der was.
Korbi, dann sag ich dir mal was.
Ich glaube, den hat nämlich der Mike auch gesehen. Weiß nicht, Karni, ob du da auch schon die Freude gehabt hast, in die Neuverfilmung von Red Sonja reinzugucken.
Boah. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Alec.
Ja, also ich habe aber, glaube ich, schon so die ein oder andere Letterboxd-Bewertung gesehen und die gehen ja durch die Decke.
Und die von mir vielleicht auch. Die von mir war auch ziemlich gut.
Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich habe ich natürlich, werde ich deine auch gesehen haben, aber ich glaube, ich habe drei oder vier gesehen und die sind ja, das ist ja, der wird ja besungen wie von Engelschören, dieser Film.
Ja, wenn die Engelschöre Dämonen sind und Death-Metal-Stimmen singen, dann ja.
Ja.
Also ich habe mir gedacht, ich muss das mit in die Wallex reinbringen als Warnung. Also wenn jemand so wie ich gedacht hat, hey Red Sonja, okay, ich habe mir jetzt vor kurzem, da rede ich später dann drüber, wie McConan der Barbar beschäftigt, passt ja thematisch rein, dann schaue ich doch da einmal rein, wenn der letztes Jahr erst rausgekommen ist. Alter Schwede! Also, die Red Sonja lebt da in so einem mystischen Reich, das heißt Hyrokania oder so, keine Ahnung. Diese Anfangssequenzen, wo dieses Reich erklärt wird, also ich vergleiche das jetzt mal mit Hyrule von Zelda. Diese extrem schlechten Szenen wurden entweder mit KI generiert, und zwar nur bevor jetzt die KI so gut geworden ist, oder die haben sie gedacht, hey, wir haben da uns mal vor Jahren eine Bibliothek an Stock-Videos gekauft, die bauen wir jetzt da alle mal ein, weil warum auch nicht? Aber also das ist Vorschulprojekt, was die da machen mit dem CGI. Das ist schon höchst grausam. Und da kennen sie die Schauspieler nur so einen Wolf spielen. Aber das ist unglaublich, wie sehr mich das ununterbrochen rausgerissen hat. Und was halt auch seltsam ist, es spielt eigentlich die ganze Zeit nur dann an einem Fleck. Also dieses Intro mit der Welt und dann, dass sie mal kurz durch so einen Wald rennt. Okay, das ist mit drin. Aber der Rest vom Film spielt irgendwie nur an so einer Station oder einer Festung. Und es kommt einfach, egal welche Viecher dann davor kommen, keine Spannung auf. Und ja, die Mathilda Lutz, die die Red Sonja da spielt, die macht an und für sich, der Mike hat es gerade kommentiert, einen soliden Job. Aber, aber ja, nein, leid, also spart euch das. Das ist
besser als Brigitte Nielsen damals.
Das kann ich leider nicht beurteilen. Das, den Brigitte Nielsen-Film, den habe ich auf der Watchlist.
Der war schon. Der
ist auch überragend gut gewesen, oder?
Ich fand den schon gut. Also mit, ja, okay, mit Conan der Zerstörer kann er schon mithalten.
So.
Also, muss ich auch dazu sagen, wir reden jetzt von Filmen, die ich vor weiß ich, 12 Jahren zum letzten Mal gesehen habe. Aber ich habe Red Sonja hab ich schon gern Ming.
Ja, auf jeden Fall, was mich auch wundert, der hat FSK 16. Und Mike, ich weiß jetzt nicht, wo du da zustimmen könntest, warum der ab 16 sein soll. Ich hätte gesagt 12 und dann ist es aber auch schon gut. Und die 12-Jährigen, die sich den dann anschauen, die denken vielleicht, boah, cool, ich habe noch nie einen anderen Fantasy-Film gesehen und das ist der beste.
Ja, es ist halt schon, dass der wenn du das Ding vielleicht auch mal verkaufen möchtest auf eine Blu-ray oder eine DVD und dann steht da drauf, Red Sonja frei ab 12, dann sagen alle Fans, ja, was machst du denn mit dem? Also die haben dann wahrscheinlich bei der FSK-Prüfung schon gesagt, mir darf man den gerne ab 16 einstufen lassen und dann gesagt, na ja, mal schauen.
Oder sie haben dann Trailer rein, du für einen Film ab 16.
Oder so.
Ja, also ich weiß jetzt nicht, Mike, was du dazu sagst.
Das war nix. Also, da, wenn man sich schon mal sowas anschauen möchte, sowas in der Richtung mit Fantasy und hin und her, und zwar auch nicht mit recht viel mehr Budget oder so, das war der neue Hellboy. Da lasse ich mir lieber nur den neuen Hellboy eingehen, bevor ich mir den neuen Red Sonja anschaue. Weil der war
das richtig. Das soll ja auch ein der scheiß Hellboy.
Warum?
Na, so schlimm war der nicht.
So schlimm war der nicht.
Der Croaked Man war nicht so schlecht. Hast du gesehen? Du redst doch nur.
Du bist also Croaked Man.
Ich fand den auch nicht schlecht.
Wichser, ja.
Also vor allem die Effekte, die da drin vorkommen und da stört mich zum Beispiel dieses begrenzte Setting gar nicht. Also weil das so stimmig ineinander greift. Aber das bei Red Sonja, das ist halt einfach nur eine Frechheit und ein Schlag ins Gesicht. Unglaublich.
Der Hellboy hat zum Beispiel, der hat ja gewusst, wo er mit seinem Budget ein wenig machen kann und wo er zahlen kann und wo es nicht. Und bei Red Sonja haben sie gesagt, wir zahlen jetzt einfach alles sehr und das war halt alles die Scheiße. Außer das Originalkostüm aus dem Comic, also wo es die Red Sonja auch hat, mit diesem Kettenbikini dort, das war schon schön.
Ja, aber das ist...
Nein, ist schon klar, das macht keinen guten... Ein Kettenbikini macht keinen guten Film, aber...
Seit wann nicht?
Okay, na gut.
So ein Scheißtrick, so habe ich schon lange
nicht mehr gehört. Ich kenne mich nicht aus.
Auf jeden Fall, ich hab's ja auch schon gesagt, ich hab mir nämlich davor noch Conan der Barbar angeschaut. Und zwar mit Arnold Schwarzenegger von 1982. Geile Scheiße. Also ich habe den wirklich zum ersten Mal gesehen. Und sowas Episches, was ja eigentlich saudumm ist, in so einem Film reinverpacken, ich war Feuer und Flamme. Also es war echt cool. Ich habe mal die Extended Version angeschaut von Conan der Barbar und da gab es dann auch eine Szene, wo dann der Arnold Schwarzenegger in seinem gewohnten englischen Dialekt spricht, mit seinem österreichischen Touch. Und das hat mich dann kurz mal rausgerissen, weil ich mir gedacht habe, ach du Scheiße. Da kannst du Conan aber dann doch nicht mehr ganz ernst nehmen. Aber ansonsten echt cool. Also für alle, die nicht wissen, um was da geht, der junge Conan erlebt mit, wie seine Eltern ermordet werden von irgendwelchen bösen Kriegern und die verschleppen den dann auch noch und er wird der Sklave.
Tulsa Doom, seine Leid.
Genau, die Leid.
Ich meine, die Kamele waren das, weil er die in alle zwei Filme dann irgendwie umboxt.
vom Schlangenkult. Und dieser Schlangenkult zieht ihn halt dann da groß. Und haben halt dann leider aus diesem Sklaven einen astreinigen Krieger gemacht, der alles co. Also der mordet sie halt dann dadurch, durch diese Donnerkuppeln dadurch, die es da gibt, und wird dann auch noch zum Kindermachen benutzt. Fröhlich.
Das ist so krass.
Das Lieblingsszene von Mike.
Nein, ich finde das so krass. Muss es ihm einlassen in den Käfig und dann heißt es ja, sie schickt neben die schönsten Jungfrauen, um ihm starke Söhne zu schenken. Eigentlich alle leck ist dieser krasse Zeit.
Ja.
Gut, und ist.
Er kann sie auf jeden Fall dann irgendwann befreien oder er wird befreit und findet dann ein mystisches Schwert und dann beginnt erstmal so richtig die Reise vom Conan. Es ist ab da eigentlich dann so ein bisschen Abenteuer-episodenhaft, was den Film, obwohl er sehr lang dauert, sehr kurzweilig macht. Und er schafft es halt anders, wie jetzt der zweite Teil, über den möchte ich aber gar nicht so stark reden, dann nicht so comichaft zu wirken und nicht so wie eine Folge von Xena, sondern einfach wirklich so ein episches Abenteuer. Und das fand ich echt cool.
Schön. Das freut mich, dass er da gefallen hat.
Wann habt ihr das jetzt bei Conan der Barbar gesehen?
5 Jahre?
Oder ja, so? Ja, geht bei mir ungefähr hier. Es ist nicht zu lang hier.
Okay. Ja,
aber als Kind habe ich den 1000 Mal angeschaut. Der war endlos.
1000 Mal?
Ja, der ist also ein Ding, das war Wahnsinn. Also der erste und der zweite Teil, die Musik allein schon von Basil Polidoris, Gänsehaut immer wieder. Hör ich mit meinen Kindern gern zum Kindergarten und den Schulfon hören wir gern Conan, die Musik. Ja, Wahnsinn. Der Schwarzenegger allein, dieses Viech, das geile Schwert, das war einfach so anders, war wie normale Schwerter. Und dann, dass die ganzen Sets zu der Zeit noch alle gebaut sind, wo sie eben auch zu diesem
Land wird
von der Red Sonja. Ja. Das ist ja, Wahnsinn, was die da Kohle und Arbeit eingesteckt haben mit diese ganzen Sets und so. Auch effekttechnisch, die Transformation, Tulsa Doom, dieser geile Kessel mit den Leichenteile drin, das war der Film. Das war einer von denen, das wo du dann meinen Busen gesehen hast. Vielleicht hast du meinen Busen gesehen.
Ja, nicht nur einen.
Das ist der Film,
nicht
wo
ich meinen Busen gesehen habe. Da gibt es ja keine Szene, wo nicht einer vorkommt.
Aber dann auch das, wie du sagst, mit diesem Schwarzenegger. Ich glaube, dass sie Amis schwerer tun mit dem Schwarzenegger wie mir, weil wir haben ja diese geile Tannenberg-Synchronstimme und die haben ja damals diesen die guten da war ja dieses, glaube ich, ist echt schwierig.
Ja. I go with my father to the forest und we pick some.
Ja, ist schwierig.
Geil ist er.
Na, geiler Film, mag ich voll gern. Beide, also der zweite, glaube ich, ist ein bisschen Herkules-Xena-mäßiger, nicht mehr ganz so düster und brutal.
Da sind schon ordentlich abgegangen vom Gas. Also da hast du dann schon gemerkt, okay, es gibt keine Naked-Eye-Szenen mehr und die Sets sind auch nicht mehr so aufwendig aufgebaut.
Blut.
Also ich hab da so Barbarella-Vibes teilweise gehabt. Weil man gedacht die haben sie jetzt alle in einen Raum gesperrt und haben das nur kurz abgehängt mit irgendwelchen billigen Tüchern und behaupten jetzt so, das ist jetzt in dem Schloss.
Ja, aber Hauptsache, sie haben wieder das Budget dafür gehabt, dass er wieder ein Kamel umboxt. Er nimmt sich irgendwie so einen Schwisskasten und haut auf für, oder?
Nein, das ist im ersten Teil.
Aber im zweiten hat er auch nochmal einen auf den Zweifel gegeben, oder?
Nein, da gibt er ihm keinen Zweifel, weil das fällt von allein um.
Ah, irgendwann hat es zweimal umboxt.
Das ist aber so überraschend im ersten Teil, wie er das Kamel dann boxt. Und ich habe mir gedacht, wie haben sie denn das gemacht? Das muss ja eigentlich schon ein echtes Kamel gewesen sein.
Ja, 100% hat es einfach umgehauen. Deodato gefällt das.
Mhm. Ach Gott.
Schön.
Gut, dann gehen wir noch wieder zum Kani. Kani, du hast bestimmt einmal was Positives nur dabei.
Ich habe auch was Positives dabei. Ich habe mal wieder ein Anime angeschaut und es war wieder mal ein sehr berührender, schöner Anime. Der ist auf Netflix drin, heißt Kotaro Lives Alone. Es sind gerade 10 Folgen. Und da geht es um den titelgebenden kleinen Kotaro, 5-jähriger Bub. Und der zieht selber in irgendein Apartment ein. Und daneben ist so ein Manga-Zeichner, der noch nicht so richtig in seinen Erfolg hat, aber schon langsam in die Richtung geht. Und der kümmert sich dann ein bisschen an den Kotaro. Und der hat einen eigensinnigen Animationsstil. An den muss man sich ein bisschen gewöhnen, find ich. Vor allem an die Augen, die sind komisch. Aber wenn man das dann hat, dann hat man echt eine schöne Zeit mit dem und eine wirklich schöne Geschichte, die erzählt wird, weil der Kotaro dann die Erwachsenen irgendwie ein wenig so hilft durch seine kindliche Sicht auf alles. Vielleicht irgendwo ein wenig so den Druck und den Stress rauszunehmen, den man sich als Erwachsener gerne mal macht. Und es zudem hat er auch noch eine ziemlich krasse Geschichte, warum der Kotaro eigentlich allein lebt. Ich kann den gerade empfehlen.
Er hat seine Eltern umgebracht.
Fast, ja.
Okay.
ich kann den nur empfehlen. Er hat wirklich eine ganz rührende, schöne Geschichte dahinter und für eine schöne, kurzweilige Zeit mit ihm, wie gesagt, 10 Folgen, 20 Minuten. Da hat er mein Herzchen ein bisschen erwärmen können. Ja, zwar nicht ganz, es ist gleich wieder ausgegangen, wie der schwarze, ekelhafte Tropfen der Klumpen worden. Aber einmal habe ich so ein kleines Pochen wahrgenommen und habe mich gefragt, was da jetzt passiert.
Oh.
Oh, schon cute, ja. Nein, kann ich an alle, die mit Animes was anfangen können und nicht gerade die Over-the-Top-Action aller Dragon Ball, One Piece, Naruto und so weiter wollen, sondern einfach eine geerdete, schöne lebensnahe Geschichte oder fast lebensnah, weil es natürlich auch nicht realistisch ist, aber fast eine lebensnahe Geschichte mit viel kleine Momente, die mich oft einmal selber vielleicht an dein Leben erinnern, an die kann ich diesen Anime empfehlen.
Ja. Ein Zeichentrick.
Wann bist du ausgezogen und hast allein gewohnt?
Mit 6. 4.
Mit 4?
Ja, so. Deswegen habe ich gesagt, was ist der für ein Loser?
Dann haben sie gefragt beim Netto, gehst du schon allein einkaufen? Lady, ich bin 4 Jahre und gehe alleine einkaufen, das geht doch gar nicht. Oh Gott. Kennst du das nicht, Corby? Was ist denn los? Können wir allein zu Hause?
Nein. Olleck.
Nein. Unglaublich. Oh.
Toll, wieder ein Gag abgesoffen, weil der Korb in
den Kämmen nicht zu Hause kennt. Die einzige Verbindung, die ich mit dem Netto und Einkauf habe, ist, wie so wie heißt, wenn du mit deiner Mom zum Netto zum Einkauf vergehst und die Penner, die vom Netto grüßen, die, wenn du dann so geil verstickern musst. So ist bei mir gewesen. Gerade war ich einer von den Penner, der die junge Bum dann grüßt hat.
Sehr schön. Sehr
Upsi. Schön. Upsi. Ah.
Ja, cool. Dann
gerade was Kleines für zwischendurch war das, ein kleines Leckhäppchen, ein kleines Leckhäppchen.
Magst du gerne noch was hinterher schießen?
Was schießen wir denn hinterher? Ich hab nur ein kleines Leck, wenn wir schon bei Anime sind. Da hätte ich extra den Post, als ich den gesehen habe, hätte ich extra gespeichert, damit ich den dir schicken kann, damit du vielleicht dann bei auf YouTube einblendst. Aber ich glaube, der Artikel ist offline Nummer 1, weil ich folge ein paar so Figuren, Geschäfter und Produzenten und manche sind reine Anime-Figuren. Und ich habe mich schon öfter mal gewundert, was es eigentlich da für verrückte Anime-Figuren gibt. Immer schön, was das ist, so ein bisschen sexuell angehaucht, positioniert.
Was? Bei Animes?
Okay. Und jetzt habe ich eine Figur gesehen, habe ich mir gedacht, wer kauft sie denn so? Es war so eine Anime-Dame, die dann so in einem Stuhl drin räkelt, halber knockert, die ganze Fresse voll mit Wichse, am Boden liegen überall zugeschnürte Kondome dort und sie liegt also da so lasziv. Und ich muss nochmal die Frage wiederholen, aber wer kauft sie denn sowas? Wer möchte eine Anime-Figur daheim haben, die vollgewichst ist und Kondome rumdummeln? Was soll das?
Sowas gibt's denn in echt? Das hast du drauf.
Ja, gibt's. Was für Seiten folgst du? Was ist denn los?
Ja, die haben, das ist anscheinend in so Anime-Figuren-Shops ganz normal, weil da sind halt dann so Figuren, was so Dragon Ball, Naruto, Demon Slayer, vollgewichste Tussi mit Kondome, dann kommt wieder Dragon Ball, also der, anscheinend ist es das normal, dass in Szene, das ist wie eine Videothek. Normale Kassetten und hinten Schweinskram. Das hast du anscheinend in so Anime-Figuren-Shops dann auch. Ich war völlig aus dem Häuschen, wo ich das gesehen habe. Ich leck wieder am Arsch.
Aber dann wolltest du gerade deine Kreditkarte holen und zack, war es wieder offline.
Oder haben wir was weg? Ja, und die scheiß Ding kostet dann gleich mal ein paar hundert Euro. Weißt du, das ist nicht gerade so billig, Billo-Scheiße, sondern das sind richtig hochwertig produzierte, weil dann scrollst du jetzt so durch, dann werden natürlich dann nur Nahaufnahmen so von sämtlichen Geschlechtsparts dieser Figur gemacht, damit du siehst, wie detailliert zum Beispiel der Camel Toe da jetzt nachgebaut worden ist. Und diese wieder, also wenn irgendjemand kennt, der sich sowas kauft, bitte fragt es mal rum und schreibt es in Kommentare, mich würde echt interessieren. Ja gut, eigentlich kann man sich die Frage.
Wir uns halt interessieren, wo tat sie sich, wenn er Herr Mann kommt? Wo dort
ja, genau. Und darf man deine Figur nur mit Schwarzlicht anleuchten? Das darf mich auch interessieren. Ich gehe nämlich stark davon aus, dass jemand, der sich diese Figur kauft, der wächst so hundertprozentig. Da wird die alles. Da wird die alles, dass der das tut, weil du brauchst man nicht, brauchst nicht mal einen Porno kaufen und wächst nicht dazu. 100%.
Also, diese Frage. Du wolltest unbedingt, dass er noch was sagt. Du wolltest das.
Ja, es tut mir echt leid. Es tut mir jetzt ein Leid für alle, die noch zuhören und sie gedacht haben, ich hab gedacht, da geht's um Filme in dem Podcast.
Nein, ich glaube, unsere Hörer sind nicht so dämlich wie es, dass das noch 4 Jahre noch nicht kapiert haben, dass denn die Rolex um alles gehen kann. Ich glaube, wir wissen das mittlerweile schon.
Ja,
und die
warten, das ist ja in Ordnung, aber du
die warten schon immer auf vollgewichste Figuren hier eben, die Rolex.
Ja, das haben schon immer. Bitte schreibt es in die Kommentare, ja.
Ja, wollt ihr es mehr zu diesem Thema wissen oder war's das?
Okay.
Dann post mal einen Link drunter. Vielleicht kriegen wir ja ein Ding. Wie heißt das, wenn man was dazu verdient?
Man Affiliate-Link. Ja, wer weiß.
Okay, gut.
Wir müssen es ja, also wissen es dann. Wir müssen es ja dann betiteln, dass wir Kohle damit verdienen.
Ja, also das wird super. Danke.
Die Dinger kosten 500 Euro. Was meinst du, was der Kohle umschwappt zu uns?
Dann, Mike, wie schaut's aus? Hast du auch irgendwelche Anime-Figuren gesehen?
Hast du deine Figuren schon mal angesammelt?
Nein, aber ich mache jetzt nochmal weiter mit was anderem Starken. Und zwar nochmal mit dem Game of Death. Da erzähle ich noch was über den zweiten Teil, der den Beititel hat Dark Secrets. Und der bietet jetzt die totale...
Die Sprünge einfach.
Ja, das soll ich machen.
Kann jetzt leider gut, nicht anders. Weiter.
Apropos Dark Secrets, oder? Mit den Figuren. Ja. Also, ja, Dark Secrets bietet jetzt die totale Eskalation. Und zwar, der macht das, was ein gutes Sequel einfach so macht. Und er macht einfach vor allem, was das Original macht oder der Vorgänger, einfach nochmal mehr. Und baut auch die Welt, in der sie diese... diese Art der Mortal Kombat-artige Kampf da und dieses totalitäre System da ausbreiten, macht diese Welt noch größer und zeigt uns quasi mehr von dieser Welt und von den Figuren, die da in der Welt sie aufhalten und auch die Leute, die gegen dieses Regime kämpfen, wo sie da zusammentun und wollen da quasi einen Aufstand machen. In Zwischenschnitten sehen wir mir auch wieder den Hauptdarsteller aus dem ersten Film, der jetzt in dem zweiten nicht so viel Screentime hat, aber dem sechs Geschichte quasi auch weiterläuft. In dieser Spezialeinheit Crew, die sie quasi gegen dieses System auflehnen möchte, macht sie eine unbekannte Entität bereit, die in den eigenen Reihen für allerlei Gore sorgt, sag ich jetzt einmal.
Und so, allerlei ja, Gore
wir haben da wegen so ein Thing-artiges Szenario, wo sie die Leute dann im Endeffekt gegenseitig da fertig machen, obwohl es eigentlich zusammenhelfen sollten. Muss man im ersten Teil auch schon haben, dass wir ganz viele Anspielungen an andere Horrorfilme haben, wie jetzt auch Evil Dead oder irgendwie so. Das haben wir jetzt in dem Film auch wieder und eben dieses Szenario hat ein bisschen so an The Thing erinnert. Wir haben auch wieder saucoole Schauplätze, Schauspieler, die alle tun, wo es können, wo es in einer Macht steht. Und gore-technisch haben wir da um einiges mehr. Also noch ausgefeiltere Szenen, noch bessere Effekte. CGI wieder hervorragend. Und genau, also wie gesagt, wem dann der erste Teil taugt hat, der darf sich beim zweiten Teil auf jeden Fall gefreien, dass er vor allem noch mehr kriegt. Und der zweite Teil ist auch der Favorit bisher vom Timo Rose. Der gefällt ihm am besten. Und Leute, das mit der Geschichte, die ich jetzt noch erzählt habe, es gibt nicht mehr groß. Also es ist Geschichte ist in dem Fall eben eher so die Nebensache. Es ist nur Träger des Gezeigten und ist eben auch brutal surreal aufgezogen. Also der im Film passiert noch mehr, aber es war halt auch nur auf Englisch und ich bin bei manchen Sachen nicht ganz mitgekommen. Also es ist eine total verspulte Geschichte, fast schon so lynchesk, mag ich nicht sagen, weil es war ein bisschen zu hoch gegriffen, aber es ist teilweise schon ziemlich verwirrend, was da abgeht. Aber wir haben ja wieder so dieses Grindhouse-Ding, wo es der erste Teil auch gehabt hat und wow, also bei der FSK hat das Ding auf alle Fälle keine Chance, das verspreche ich. Da gebe ich auf jeden Fall Brief und Siegel. Wo ich euch auch noch Brief und Siegel gebe, weil ich mache jetzt einfach mit dem auch noch wieder so ein Double-Ding weiter, weil wir gerade eben beim Timo Rose waren mit seinem 90er-Jahre-Horror. Ich habe ein Buch gekriegt, weil er keine sich vorhin beschwert hat, weil man mir nicht checken, dass es nicht nur um Filme geht, sondern ich habe ein Buch gekriegt. Die besten
ja,
Horrorfilme.
Ja, also Bücher über der, Filme, super.
Ja, ja, ich kenne nur Filme.
Das ist eine Cheaterei, so das.
Ich kenne nur Filme, ja. Du, ich darf mich daheim nie über Filme unterhalten, dann nutze ich das jetzt. Deswegen haue ich da den Batz da so richtig um. die besten Horrorfilme der 1990er Jahre. Da werden jetzt vielleicht sagen, was machst du mit den 90er Jahren? Unterschätzt, ja, Freunde. Unterschätzt. Allo schon mein Lieblingshorrorfilm aus der Zeit, Ritter der Dämonen, Freunde.
Geil.
Schaut euch den an, der ist mega gut. Geschrieben von Matthias Bogner und Kevin Zindler, wieder mal. Die haben uns ja schon mal dieses Videothekenbuch um die Ohren gehaut. Und die zwei haben auch wieder in Zusammenarbeit mit Wusi Books dieses Buch aufgestellt und stellen da detailliert 120 Filme vor. Und haben aber dann auch eine detaillierte Liste von alle Horrorfilmen, die in den 90er Jahren gedreht worden sind. Die sind verdammt viel. Nicht alle sind natürlich besprechenswürdig, aber die wichtigsten sind eben da herin und wir haben noch ein Honorable Mentions zum 90er Horror. Wir haben da 211 Seiten vollgepackt, Freunde. Also von Scream über From Dusk Till Dawn, natürlich auch Hellraiser 3, 4, alles drin. Ist ein cooles Nachschlagewerk für alle, die meinen, die 90er haben nicht voll aufgestellt. Nach dem Buch checkt das auf alle Fälle, dass die 90er unterschätzt sind. Sind halt nicht mehr ganz so locker, flockig, poppig wie die 80er, sondern eher selbstreflektierend und düster. Und das hat halt vielleicht auch nicht gefallen. Aber die 90er waren schon geil. Und das sieht man in diesem Buch. Und auch dieses Herzblut, das die zwei Schreiberlinge in das Buch gesteckt haben. Cool, mehr davon. Also Print is not dead. Und Horrorfilmbücher gibt es sowieso zu wenig. Und schaut vielleicht auch bei Wusi Books einmal vorbei. Die haben viel so Bücher mittlerweile im Angebot. Kann ich nur empfehlen. Nicht immer nur aufs Handy schauen, sondern auch mal Buch in die Hand nehmen.
Hast du auch wieder einen Part drin?
Nein, da nicht. Da nicht.
Da ja, krass, da machst du Werbung dafür.
Ja, jetzt bin ich den Film sonst gekriegt.
Genau.
Hast du aber alle 120 gesehen, das besprechend?
Ja, die habe ich alle gesehen.
Profis.
Wow. Ja, okay. Weil ich habe vor kurzem mal dieses In Search of Darkness angeschaut. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Da kann ich bestimmt diese Doku über die
habe ich schon gesehen.
80er Jahre Horrorfilme. Die haben ja jetzt quasi dieses In Search of Darkness 1990 bis 94 und dann 95 bis 1999, diese zwei Dokus. Und dies ist jetzt quasi die schriftliche Version davon. Also man kann sich da sehr toll Anregungen holen.
Haben sie die nicht, haben die nicht ein Bierchen über die 80er und 70er Filme gemacht oder haben die nur die 90er bisher gemacht?
Die haben jetzt nur die 90er gemacht und die 100 blutigsten Horrorfilme, glaube ich, haben sie noch gemacht. Und also. Ihr müsst selber mal einschauen. Schaut bei Wutzi Books vorbei. Da seht ihr dann, was alles gibt.
Der mal eben.
Ja, macht's das.
Sehr cool.
Corby, was geht ab?
Wie kriege ich jetzt da mehr oder weniger den Bogen von Horrorfilm mit Buch 90er? Ich mache hier direkt weiter mit was Neuem. Völlig verrückt.
Mind blown.
Habt ihr ja schon den neuen Film vom Sam Raimi gesehen?
Nein, weil sie ihn offensichtlich noch 30 Minuten überall aus dem Programm rausgenommen haben. Ich flipp komplett aus.
Tja, ich glaube ja, dass der fast ein fast kaum Kino gelaufen ist. Ich habe geschaut, Straubing ist eine Klaffer, Deckendorf ist eine Klaffer, die einzigen, wo es wieder gehabt haben, war Plattling. Yeah.
Ja, und unsere Cineplexen hätten auch gehabt, aber ich glaube, dass der nirgends länger als zwei Wochen im Programm drinnen war. Ich hätte abkotzen können.
Okay.
Wer schnell genug war, hat sich Sandtape nämlich anschauen können im Kino. Und es geht um die, wie hieß jetzt die Rachel McAdams in dem Film?
Linda.
Die Linda, genau. Die,
weißt du, warum man das merken kann? Weißt du, warum? Weil die Linda aus Evil Dead, aus dem ersten, aus Tanz der Teufel, war auch da dabei. Und cool. Das haben wir gedacht, Linda, das mag er. Linda, das ist genau sein Name, den mag er.
Du bist echt so ein wandeltes Buch, das ist einfach geil. die stürzt nämlich ab
Buch
mit dem Flugzeug und zwar mit ihren ganzen Kollegen, wo sie sich eigentlich beweisen wollte und inklusive ihrem Boss und ihre Kollegen, die sterben einen grausam, grausam schönen Tod.
Und zu was? Zu was? Zu Recht.
Zu Recht, ja. Ich sage ja, schöner Tod.
Zu Recht.
Schreit jetzt nicht so.
Und,
ich hab mich so narrisch gemacht, Ich sag das, der hat mich so narrisch gemacht, die ersten 20 Minuten. Ich war so froh, wie da alle 10 rausgefallen sind und bis gehäckselt worden sind.
Ach, Mike, hallo.
Ist ja so blödig, der Hammer, oder wie?
Ja, es ist halt
ja, es gibt schon stellenweise blödige Szenen. Also, das ist schon nett.
Abo.
Geb.
Aber im Prinzip ist das die böse Version von Castaway. Genau das ist die Prämisse. Sie landet mit ihrem Boss auf einer einsamen Insel. Sie ist ein Survivor-Experte und schlägt sie da Seven vs. Wild mäßig eigentlich sehr locker durch diese Insel dadurch. Und ihr Boss jammert und ist absolut abhängig von ihr und da passieren ein paar sehr skurrile Situationen, aber auch sehr Thriller- und Horrorlastige. Hat den gewohnten schwarzen Humor vom Sam Raimi mit dabei. Und ich möchte jetzt ja gar nicht verraten, wo dann der Twist geht. Ich sehe ja Mike schon, irgendwas habe ich gesagt, was ich offenbar vergessen habe.
Nein, ich gebe jetzt auch ein bisschen Senf dazu, aber das passt schon, Kirby. Du bist gut dabei.
So wie ich das sehe, hat das Ding 40 Millionen Budget gehabt und hat jetzt schon 75 eingespielt. Also das heißt, wahrscheinlich haben sie es nur deswegen nicht in unsere Kinos in breite Masse reingestreut, weil sie gedacht haben, Budget ist herin. Passt alles.
Mit Budget.
Ja.
Die Pisse. Gib mir das auf Nerven. Wir wollten so gerne im Kino singen.
Ich habe gehört von Leuten, ja, die haben ihn in 3D gesehen und die haben gesagt, da hat er mich so richtig geil gezunden. Das mit der Wildsau, das muss im Kino in 3D Wahnsinn gewesen sein.
Wow.
Sicher nicht so cool wie die Wildsau-Szene mit dem Jack Black im Naja Anaconda.
Da mag ich nichts sehen. Ich mag vom Jack Black nichts sehen, ich mag von Anaconda nichts sehen, da mag ich nichts sehen.
Der hat aber, der Trailer hat schon lustig ausgeschaut.
Ach, klar, wo war der lustig? Der war behindert.
Der muss ein riesiger Scheißdreck sein. Also, ich habe nämlich auch noch dem ersten Trailer, zumindest die Idee fand ich ganz nett, sage ich jetzt einmal. Aber der ist ja, der muss ja unterirdisch sein. Was ich da glaube ich, habe ich kein einziges gutes Wort über den Anaconda gehört.
Oh, wo es auf alle Fälle nicht unterirdisch ist, ist Send Help. Und zwar war
ich, wieder den Bogen dahin
ich war drin. Wirklich, ja, weg vom Jack Black Mister. Ich war begeistert, ich war nee, was ich, du begeistert, eigentlich? Begeistert weiß ich nicht, aber er hat mir verdammt gut gefallen. Man kennt da wirklich auch wieder, wir sind in diesem Raimi-Universum, die jetzt haben alle Figuren total überspitzt. Das ist wie, wenn du einen Comic durchbladelst wieder. Die Figuren, du triffst selten Leute, die so sind wie in dem Film. Und die Linda ist wirklich so nett verkörpert von dieser unglaublich hübschen und charismatischen Rachel McAdams. Du liebst die, obwohl du sagst, ja, das kann vielleicht ein bisschen unangenehm sein, wenn die in deinem Büro sitzt. Aber das, was ihr alles antun und wie gemein das sind, sagst du, das hat die Frau nichts verdient, weil die gibt wirklich alles für diese scheiß Firma, die übrigens an Bruce Campbell gehört. Weil nach der Übergabe, nach dem Tod von ihr, seinem Vater, übernimmt der Sohn die Firma und im Hintergrund sieht man ein riesiges Gemälde von seinem Vater, der deutet dann einmal so hieß er leicht und dann sagst du, ey, da hinten, scheiße, das ist ein Gemälde von Bruce Campbell. Das ist ein sehr geiler, kleiner Cameo. Also der Bruce Campbell wird in dem Film sehr gelobt von der Rachel McAdams, weil dieser so ein netter Mensch war. Aber der Sohn ist ein Rechtsarschloch. Und alle kriegen es, wo es verdienen. Und auch dann auf der Insel, dieser Boss meint halt immer noch, er kennt ihr, ihr könnt auch schaffen, ich bin immer noch der Boss. Und dann schafft es ihm halt Anschläge. Und das ist einmal so richtig. Also was der dann da erleiden muss, das ist auch schön. Also das macht sie wirklich schön. Und man schaut ihr, auf die sieht das, die im Vorfeld so viel mitmachen haben müssen und die tut einfach nur leid. Auf diese ist es dann wirklich eine Genugtuung, was mit alle anderen passiert und was mit dem Boss passiert und wie sie da durch diesen Film in dieser Wildnis da zurechtkommt. Fand ich super. Er hat wirklich so, wo wir wieder beim Cartoonhaften sind, eben dieser Angriff von der Wildsau schaut eh mega krass aus. Es schaut dann jetzt aus, als wenn wir uns noch in dieser Welt, in der Realität befinden würden, weil alles so krass drüber ist. Es ist dann auch voll krass blutig und so und auch diese Sicht von der Wildsau ist dann so Evil Dead-mäßig. Also du kennst einfach, wenn du Drag Me to Hell gesehen hast, dass das auf jeden Fall ein Sam Raimi-Film ist. Und er ist ja ein wenig anders. Es ist ja kein reiner Horrorfilm, sondern er hat, wie der Kobi schon gesagt hat, er hat so Survival Geschichte und dann ein bisschen Horror oder Grusel ist mit drin und so. Und dann auch dieser typische Raimi-Style, ich fand den cool. Extrem kurzweilig, also genau meine fast eh 2 Stunden, aber so, das, was da auf der Insel alles passiert und was er mit ihr macht, was sie dann wieder mit ihm macht. Natürlich sind viele eklige Sachen dabei, es sind viele lustige Sachen dabei. Rachel McAdams, wie gesagt, toll in diesem Film, die ist mega hübsch und auf der Insel, desto länger sie auf der Insel sind, desto fertiger ist der Boss. Sie wird immer hübscher von Tag zu Tag. Fand ich cool. Also ich habe wirklich so im Kino gesessen. So mit einem geilen, dummen Grinsen muss ich da drin gesessen sein. Ich habe einfach Spaß gehabt. War schön.
Ist es dann eigentlich, also habe ich die ganze Zeit gefragt beim Trailer, sind nur C2 auf der Insel, weil du ja gesagt hast, jeder kriegt, was er verdient, kriegen ja. Die anderen das vorher schon ab, oder wie? Dann?
Ja, alle geballt beim Absturz vom Flugzeug schon.
Dann also und dann ist es... Also dann sagt man dann praktisch von jedem den Tod beim Absturz oder wie?
Ja.
Kann ich mir so verstehen, okay. Weil das habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ob da, ob es wirklich nur auf die 2 sich zentriert oder ob da noch ein bisschen mehr abgeht.
Nein, das nicht.
Aber
es ist auch so nett dann zu ihm trotzdem. Ja, genau. Und sie ist so nett zu ihm trotzdem. Und er ist weiterhin so ein Arschloch. Und irgendwann sagst du, weißt du was, das, was sie macht, ist auch nicht immer astrein. Aber gib dem Arschloch Saures, weil er es nur so verdient hat. Und das ist eben so schön, dieses Abrechnen mit dieser Oberklasse. Toll.
Toll. Wie redest du über dein Glas?
Nein, ich bin keine Oberklasse.
Ja, für alle geilige Sau.
Nein, da hat der gute Mann aber definitiv recht. Also lustiger, böser Film. Sehr schön.
Ja.
Hat mir gut gefallen.
Ich schaue mir dann an, wenn der bei den Prime Deals dabei ist.
Kani, was hast denn du sonst nur so gesehen?
Ding haben wir geschaut, Mike, weiß ich, ob du da jemals weitergeschaut hast bei Gangs of London, der Serie?
Bis zur zweiten, die zweite Staffel habe ich gesehen. Ich hab jetzt, weiß jetzt aber nicht, wie weit, dass wir da jetzt mittlerweile sind.
Ja, 3 Staffeln gibt es aktuell und ich habe die dritte jetzt noch, noch angeschaut. Und leck mich am Arsch bei Folge 5, da wollen sie es wieder mal wissen mit, da bin ich da wieder da gestanden, Kopf explodiert, was soll denn das jetzt gehört? du hast eine Dame da, die ist schwanger und auf der Flucht, gell? Und sie wollen die Schwangere umbringen oder zumindest das Kind und so weiter haben. Ja, auf alle Fälle, während der Flucht kriegt sie irgendwann das Kind. Das sechst dann schon, wie es da sitzt und keibet da umeinander, während im Haus überall die Leute sind mit Knarren, die es umbringen wollen.
Oh Gott, sie, voll stressig.
Sie darf nicht schreien, das Kind soll am besten nicht schreien. Irgendwann haut es halt dann so hin, dass das Kind auf Weg gibt. Und dann ist erstmal so eine Nahaufnahme da, wie es da sitzt und zückt sie dann selber die Nabelschnur unten außer. Und man da schon gedacht hat, Alter, warum säge ich denn das jetzt noch, wie es da die Nabelschnur außerzirkt? Ja, kleines Foreshadowing, nämlich ein paar Minuten später weißt warum, weil dann findet sie natürlich einer und dann wird der Typ noch geil mit der Nabelschnur erdrosselt.
Jetzt haben wir schon stark drüber da her.
Folge, also ich bin da gesehen und denke, Alter, was passiert denn da jetzt eigentlich gerade? Das ist die ganze Zeit einfach nur so Gang-Mafia-Zeig mit ein paar mit Samuel. Eigentlich ist voll zum, ich muss leider sagen, dass die ein bisschen zu der reinen Schießerei, einer rein in Anführungszeichen langweiligen Schießerei verkäme ist, weil ja, blöde Einschüsse habe ich jetzt schon tausendmal gesehen, aber es war nur mal sonderlich kreativ, wie es die erste Staffel vor allem auch war.
Aber die Kampfszenen geil waren halt.
Ja, aber das ist irgendwie, hat sich das so wiederholt, dass eigentlich nur mal wirklich mich mitreißt noch Kinder. Aber da war ich mal kurz nochmal hellwach und dachte, okay, weil ich hab noch gesehen, wie es dem Typen mit so einem Ding hat. Dann denk mal, was ist denn da jetzt passiert? Hab ich sogar noch mit zurücklaufen lassen, was jetzt eigentlich gerade los war, weil ich kurz mal abgelenkt war und dann gesagt, ha, da schau ich her, da hat's das Schnirl her. Ich hab mich noch gefragt, wo das Schnirl herkommt. da bin ich, leck mich am Arsch, aber doch, Gangs of London, okay, jetzt hast du mich doch noch mal abholen können. An sich kann ich die Serie zwar, aber trotzdem empfehlen, die ist cool. Es geht halt einfach nur darum, dass sie einen Untergrundboss mit dem anderen verbündet und einen Umbringer mich und den dann verrott und dann bringen sie den um oder wollen Umbringer. Was anders ist, das ist nur ein Hin und Her zwischen, ich verbünde mich mit dem und bringe dem um und die verbünden sie mit dem. Man hat einige geile Kampfchoreografien, vor allem in der ersten Folge, das war gleich mal Weltklasse, da mit dem Aschenbecher ins Maul und dann am Tischkanten ohne Kaut. Da waren noch richtig geile Sachen drin. Irgendwann verkommt es zu einer reinen Scheißerei, wie so ein Kriminaler, da scheißen sie einem recht viel. Aber das ist Tatort-mäßig, ja genau. Tatort. Aber das ist ja auch mal schön zwischendurch, wenn es gerade mal ein wenig scheißt und drin viel Dinger musst. Und blutig ist durchgehend zumindest. Aber freut euch auf die Folge 5 oder Staffel 3, wenn es mal wieder was richtig abtrat, sehen wollt, wie man Leid erledigen kann. Da längst schon wieder die Messlatte ganz schön hoch.
Wo läuft Gangs of London?
Ich wollte es gerade fragen, ja.
Die ist auf Wow, ist die.
Ah. Am Sky.
Beim Sky, nein. Genau. Beim Bäh.
Schau, kann ich warten, bis es irgendwo anders kommt.
Ja, ich habe auch nur noch die dritte Staffel da fertig angeschaut und habe dann dieses Serienabo gekündigt bei Wow, damit ich mir HBO Max rauslassen kann.
Hast recht.
Sehr schön.
Aber muss ich drüber bleiben, das ist schon wieder total an mir vorbeigegangen, dass das schon gibt.
Ja, war bei mir auch so, dass ich das erst mitgekriegt habe, als schon durchgelaufen war, dass die dritte draußen ist, weil da ist irgendwie nirgends großartig Werbung gemacht worden. Da sind wir wieder so wie bei der vorletzten Volex-Folge, glaube ich, keiner sagt uns irgendwas.
Ja, und dann einfach Fallout, die zweite Staffel Fallout
ja, keiner mitgekriegt.
Mit einer hat es angeschaut.
Ein Wunder, dass sie das verlängert haben, genau. Um eine dritte Staffel.
Das wundert mich auch, wenn es keiner gesehen hat.
Und nur ein kleiner schöner War-Leck-Kill, den ich jetzt noch in der Serie gesehen habe, das war bei Spartacus, House of Azur. Dieses Spin-off, das jetzt gemacht worden ist, ist jetzt ein Durchlaufer und da ist der Finalkampf auch richtig schön mit Speer ins Maul eine und dann mit dem Fuß draufsteigen, dass der Kopf auseinanderklappt. Schöne Puppen, schön handgemacht, also das war schon auch schön zum Anschauen. Unfair gemäusert wird auch für alle, die was anderes sehen wollen.
Kann das an die alte Spartacus-Serie ein wenig so hin?
Nein, kann nicht ganz hin. Aber sie ist cool. Die ist aber eher, finde ich, mehr storylastig, weil da geht es viel um Intrigen und welche Häuser sie jetzt damit mit wem verbinden, um dem anderen auszuspulen. Und Spartacus war doch eher Action getrieben, habe ich zumindest in Erinnerung. Aber macht trotzdem Spaß. Also, ich finde es eine coole Idee, weil der Azur ist ja eigentlich gestorben bei Spartacus damals. Und da ist ja das jetzt so, dass irgendeine Göttin oder irgendwelche Götter holen wieder zurück und sagen, hey, kriegst jetzt nur mehr eine Chance von dem Zeitpunkt weg und kriegst das und das als Grundprämisse von deinem Leben. Du hast jetzt die und die Eigenschaften, das und das Wohlhaben und so. Und jetzt probier nur mit dein Glück da draußen. Das finde ich eine ziemlich coole Idee, wie sie es machen. Aber ansonsten hast du schon überwiegend die gleiche Spartacus-Formel mit cool choreografierte Gladiatorenkämpfe, wenn es blutig wird, dann richtig viel. Gemäusert wird recht viel, oft schön in Szene gesetzt, also und zusätzlich ein bisschen, für mich, in meinen Augen, mehr Story, als es bei Spartacus der Fall war.
Okay. Muss man mir reinschauen. Amazon Prime, oder?
Nicht der Prime, mit der, der hat eben den drinnen, ein Azur.
Muss man mal schauen.
Ah, oh, das ist ja schön.
Gut, dass
Schwanz das haben sie alle so groß, das ist ihre.
Bei der wie bei Folge, 28 Years Later.
Ja, das sind fast lauter Samsons, sind das fast alle. Da sind sie alle in einem Bootwohntraum drinnen. Da denkst du, so geht jetzt am jeden Rehren bis zum Knie ab, oder was? Was ist denn los mit euch?
Warum brauchst du das?
Ja, was ist denn
das? Die Mädels rundum, die meinen alle, das ist normal. Und dann schauen sie rein und dann sagen sie, oh, der riecht nicht bloß schlecht, der ist auch noch klar. Aber ja, so,
dreckig auch noch.
Die meinen alle, das gehört auch so. Ja, ist das nicht so?
Das ist ein völlig irreführendes Männerbild, wird da entwechselt. Ich weiß gar nicht, wann das einmal angegriffen wird, dass das Männerbild nicht so sein muss.
Ich meine jetzt eine Fortsetzung von der Substance, gerade aus der Sicht von einem Mann.
Ja, ja. Oh, Lecki, was meinst du, wie das war, wenn er dann die ganze Gymnastik tanzt und dann der Zoom irgendwie vorne so auf seine Froschaugen ist, wenn er in der Gymnastikhose drinnen ist? Wen kaufst du denn für Substance-männliche
Versionen? Henry Cavill, immer.
Als Junge, beide Versionen.
Beide.
Okay, passt. Count me in, you son of a bitch. Ja, okay.
Sehr schön.
Ja. Richtig.
Aber,
schön.
Weiß nicht, spricht da der Neid?
Ja klar, ganz klar, Penisneid.
Ich sag's nochmal, diese Frage immer, möchtest du so einen großen Rahm haben? Nein, wo tust du den hin? Der hängt da oben.
Es hat doch der große Johann schon gezeigt, wo man den hin tut beim Spazierengehen mit der Radlhosen.
Große Johann. Grüße geht raus. Das war ja immer toll. Comedy Street war immer super.
Weltklasse, ja.
Ah, leck.
Da fragst du dich noch, wo man den hin tut.
Ja.
Ja, die von Spartacus dann über die Schulter, glaube ich.
Ja, über die Schulter. Wahrscheinlich.
Unfassbar. Dann durchtrainiert von ungesund, kein Gramm Fett am Körper. Ja, unglaublich. Ich habe mehr Fett am kleinen Zeh als die am ganzen Körper. Soll ich das überhaupt?
Ja. Gut. Corby, hast du noch was?
Ich habe noch einen Film.
Ich war noch einen.
Du hast auch noch einen, ja. Kani? Du?
Ich habe auch noch eins Teil.
Boah, krass. Oh. Okay, dann machen wir das jetzt hier ganz stringent und ich fange an. Ich habe mal den Film Good Boy angeschaut und ich war begeistert. Also ich glaube, dass der Kani oder so das bei die...
Ich habe noch nichts gesehen.
Aber, achso, ich habe gedacht, du hast es gesagt. Ja. Du hast in irgendeiner Folge mal, glaube ich, erwähnt, dass das schon geil ist, dass der Hund da so gut schauspielert.
Ja.
Und es geht eben um den Hund Indy, der bei seinem Besitzer, bei seinem Herrchen, irgendwas Übernatürliches entdeckt. Und die ziehen dann in ein abgelegenes Haus und da wird es halt noch übernatürlicher. Man weiß ja nicht so recht, in welche Richtung geht es. Ist da irgendwie eine böse Entität oder was ist da los? Das Beeindruckte an dem Film ist, der kommt komplett ohne Animationen aus, was den Hund betrifft. Und der macht da echt einige Einstellungen mit, wo ich mir denke, hey, krass, wie haben die das dem gelernt? Also ist echt beeindruckend. Dieser Fokus ist auch die ganze Zeit auf dem Hund. Es ist teilweise so, dass die Personen, die in dem Film mitspielen, nur vom Gesicht her verschwommen dargestellt werden. Es ist mit Absicht wirklich so, dass sich der Film hauptsächlich auf diesen Hund konzentriert. Und das finde ich großartig. Der Film hat ein Budget gehabt von $70,000 und hat mit 8,7 Millionen, das klingt jetzt nicht noch viel, aber doch ein Vielfaches von seinem Budget einfach wieder eingespielt. Und der hat ja sehr viel Positives abbekommen, wenn es um Filmkritiken geht. Und da... ja, kann ich nur Positives hinterher schmeißen. Echt ein geiles Ding. Sollte man auf jeden Fall gesehen haben. So viel vorweg, der Hund stirbt nicht. Also man kann sich den Film auch als Hundebesitzer anschauen, ohne dass man danach in Tränen aufgelöst da sitzt, die Faust gen Himmel streckt und schreit, Corby, warum hast du den Scheißdreck empfohlen?
Ich finde es wirklich krass, dass du den Film nicht einmal ein menschliches Gesicht siehst, gell?
Ich glaube, es ist einmal schon der Fall, dass du da das siehst, aber es ist so nebensächlich.
Ja, am Schluss dann, aber so...
Ja.
Da habe ich, gestern erst Dinge müssen, weil ich habe gestern den Film Other angeschaut mit Olga Kurylenko, oder wie die geheißen hat. Die war mit Bond Girl. Und die, da ist auch so, du siehst quasi den ganzen Film über, sie ist allein in dem Haus von ihrer Mutter, weil die gestorben ist, der hat das Gesicht weggefressen. Der, aber voll schön, das
sag ich nicht. Sag's auch gar nicht, die Katzen waren das.
Nein, das ist aber ganz legitim, weil, kurz einhaken, kurz Wissenschaft, wenn du stirbst und die Katzen haben nichts mehr zum Essen, fangen die im Gesicht Weichteile erstmal wegessen. Ja. Lippen, Ohren, Nasenflügel, Hodensack.
Arschloch.
Das ist doch nicht so
egal,
weich.
Egal was ist, die müssen aufs Arschloch hin.
Ja, aber die sind nicht weich. Ja, das ist deins vielleicht, wenn du deinen Schließmuskel nicht trainierst.
Voll weich. Auf jeden Fall war es halt da auch so, dass die da in dem Haus ist und es wird wirklich auch so konsequent durchgezogen. Am Anfang vom Film schon ganz seltsam, aber du siehst vor ihrem Freund, siehst das Gesicht, die haben es immer so irgendwie gemacht, dass das passt. Und hin und her, und das ist auch mit Gesichtern, ist in dem Film noch ganz wichtig. Und da fand ich es auch cool. Da habe ich auch an den Good Boy eben auch denken müssen, weil da war es also mit den Gesichtern.
Ja.
Das haben sie recht.
Also
Other kann man anschauen übrigens. Also das, der gehört zwar jetzt nicht zu meinem Ding dazu, aber den haben wir gestern angeschaut. Der war aber ein Screener gerade, den könntest du das auch anschauen. War bei die Tiberius Screener Links dabei.
Kann man schauen. Dabei drin ist, oder?
Ja, ich meine schon. Den hat man schauen können, der war gut.
Muss ich mal ein bisschen Screener schauen.
Na, dann kommt der Kani, oder?
Kani, Kim, ja, verzeih, schnell.
Ich habe eigentlich nur noch so ein kleines Dreck, weil das selbst ist, was ich überhaupt nicht verstehe, was zurzeit so neu aufgekommen ist. Was, ob ihr das schon probiert habt, du wahrscheinlich nicht, Corby, weil du bist der reinrassige Vegetarier, nicht ganz, aber dieses Smashburger.
Was ist das?
Dieses Smashburger, ich höre nur kurz, du hast mehr Aufmerksamkeit.
Ja, hab es bei mir auch gehört. Ich dachte, oh, was Neues, schon her, frisst du mal ins Maul, du bist einmal kurzzeitig wieder kein Vegetarier, probierst. Und da denke ich mir irgendwann so, was soll denn eigentlich diese Scheiße? Alle überall im Internet bei mir, Rezepte und so weiter, sage ich nur noch Smashburger, weil Smashburger so toll sind, aber es ist einfach nur das scheiß Burger-Patty, gesmashed, zusammentatscht.
Weniger Fleisch als vorher.
Das ist eigentlich das gleiche Fleisch, das ist einfach dünner. Und alle flippen aus und sagen, das ist so geil.
Ja, knusprig.
Scheiße, bei mir war das knusprig. Also da brauche ich vielleicht endlich mal einen gescheiten Koch, der es richtig herricht, weil bei mir war es einfach nur ein zusammentatscht Scheiß-Patty und sonst nichts. Ich bin auf 180. Weißt du, warum das so ein Hype hat, diese Smash-Kacke? Was soll denn das? Macht mich komplett fertig. Weißt du, du hast dann scheinbar noch nicht probiert, Mike.
Nein.
Dann bitte probieren und mir dann berichten, ob du einen erwischt hast, der Beste ist. Weil ich habe dann nämlich sogar Perplexity gefragt, was ist denn der Sinn von Smashburgers? Und die hat gemeint, dass sie angeblich ein bisschen so karamellisiert am Rand sein sollten und dann auch wegen knuspriger. Ich so, ja, wenn es so gerade karamellisiert gewesen war, ein Scheißdrück ist.
Also die, im Internet.
Das war wie ein Aufschnitt. Viral Aufschnitt habe ich da drinnen gerade in meinem Burger. Tolle Wurst.
Oh Gott, hast du einen Ofen schon eingeschaltet, Herr Platten?
Ich habe die nicht selber. Die haben auswärts gekauft sogar. Das ist ja noch schlimmer. Die werden auswärts, werden jetzt ja angepriesen und überall angeboten und tolle Smashburger. Dann kaufst du, denkst du, geil, probierst du mal was Neues. Bist du keiner von den alten Bauern, die nur das essen, was kennen. Ja, dann kommt eine herbe Enttäuschung.
Jetzt hast du die Bauern verstanden, hä?
Ja, genau, jetzt weiß ich, warum der Bauer nichts frisst, was er nicht kennt. Fix. Weil es nur enttäuscht wird mit so einer Scheiße. Nein, also dieses Smashburger-Ding ist selbst, entweder war ich wirklich bisher, ich habe zwei probiert, und zweimal war es einfach nur labrige Scheiße, wie gesagt, als hätte ich Rall Wurst in meinen Burger eingeschmissen gekriegt. Entweder war ich nur bei Arschlöchern, die nicht kochen können und einfach nur schnell das Geld mitnehmen wollen, oder es ist einfach wirklich diese lachhaft lächerliche Kacke, die ich da so gekriegt habe. Wenn irgendjemand weiß, hey, da und da gibt's einen, der macht die perfekten Smashburger, dann sagt's was bitte, dann probiere ich nochmal einen. Aber nach drei Versuchen und keiner Überzeugung bin ich dann wirklich raus, wenn's nichts wird.
Okay.
Stinksauer. So ein Trick.
Schön.
Ist nix. Na, schön ist das nicht. Möchtest du was Geiles essen, dann kriegst du einen Mist weggeworfen.
Schade.
Das ist echt schade, ja.
So ist dann Haufen Geld. Und dann ist
ja, die sind, glaube ich, sogar teiliger gewesen als die normalen.
Na gut.
Sagst du mal, wie wir mir verarscht werden.
Und jetzt machst du sogar Werbung hier. Also irgendwas machen sie ja offensichtlich.
Es ist doch nicht alles immer Werbung, wenn man da vor Reto zipfe. Wenn ich sage, dass es ein Dreck ist, wenn ich sage, dass es noch scheiße schmeckt und wie ein Radlwurst im Burger ist, dann ist es keine Werbung.
Hast du nicht gesagt? Du hast gesagt, du
willst die ganze Zeit 5 Minuten eine Wutrede gehalten über Smashburger und du sagst, ich habe Werbung gemacht, du Behinderte.
Du hast gesagt, du willst wissen, wo gibt's da praktisch den Besten und ob ein Koch dir das nur irgendwie super zubereiten kann.
Ja, aber ich habe keine Werbung gemacht, da habe ich eine Frage gestellt.
Ups. Na.
Boah, okay, wenn ich dich jetzt gerne mit deinem Kabel auspeitschen.
Ja, Kim her.
So. Ja, das ist der Grund, warum wir es nie vor Ort miteinander machen, weil es genau wusste, dass ich die ganze Zeit einschlug.
Was auf alle Fälle sein Geld wert ist, ist der Film Alles voller Monster.
Ah. Irgendwann das Daily-Abo für uns.
Wer sich noch erinnert, den wollte ich doch mit meiner Family im Kino anschauen, wo es geheißen hat, nein, da darfst du mit deinem Vierjährigen nicht ein ins Kino. Ich habe freundlicherweise, habe ich dann kurz drauf irgendwie eine Mail gekriegt, eben von Vollkontakt, dass Leo Nein da eine DVD rausbringt. Warum kein Blu-ray? Keine Ahnung, es gibt nur eine DVD von dem Film. Und habe mir natürlich gesagt, hey, schau ich mal an. Dann haben mich die gefragt dann von Vollkontakt, ja, wie? Das ist ja ein Animationsfilm. Sag ich, ja, aber das ist ein gruseliger Animationsfilm und der passt zu uns da super rein. Und wo der auch super reinpasst, ist ins Kinderzimmer, weil der Film wirklich ganz, ganz toll ist. Im Original heißt der Film Stitchhead und vielleicht ist der eine oder andere schon mit bei so einem Buchgeschäft eures Vertrauens durchgelaufen und hat dann einen Comic gesehen von Stitchhead. Und auf diesem Comic basiert der Film Alles voller Monster, der auch eine deutsche Produktion ist, Freunde. Also es ist deutsches Qualitätskino. Ich habe mich wirklich nur wieder über deutsche Qualität auslassen. So schaut es nämlich aus. Aha. Bei Alles voller Monster geht es darum, dass der verrückte Doktor ganz viel Monster macht und das im Akkord. Der richt Monster her, verschiedenste Größen, verschiedenste Zusammenstellungen. Aber in dem Moment, wo die zum Leben erwacht sind, kommen die weg und er macht schon wieder das Nächste. Dann kommt der Stitchhead auf den Plan, in Deutsch Stichkopf genannt wird. Gut, ist jetzt wieder so ein Übersetzungsding. Aber ich sage jetzt weiter Stitchhead, weil das hört sich viel geiler an. Und der Stitchhead nimmt sie alle von den Monster an. Erklärt einer die Regeln in dem Schloss. Erklärt einer, sie dürfen nicht in die Stadt runter, weil die Leute alle verrückt sind und keiner Monster mag. Und sie bleiben doch am liebsten alle unter sich. Zeitgleich kommt in diese Stadt mit den ganzen seltsamen Leuten ein Zirkus, ein Wanderzirkus, der sie als Freakshow versteht und ganz seltsame Gesellen an Bord hat. Und die suchen halt alle, weil sie ziemlich erfolglos sind, nur dieses ultimative Monster, das die Leute zu Tode erschreckt und wo es einen Haufen Kohle bringt. Durch ein paar Zufälle kommen sie dann eben zu diesem Stitchhead. Und den wollen sie dann unbedingt abwärmen zu sich in diese Freakshow. Der Stitchhead willigt ein, lässt seine ganze, ich sage jetzt mal, im Großen und Ganzen Familie zurück, weil er jetzt da einmal diese Anerkennung kriegt, die er eigentlich verdient hat, beziehungsweise werden ihm Sachen versprochen, die er einfach toll findet, weil er einfach mehr rauskommt von daheim. Die ganze Familie, die ganzen anderen Monster, die alle sehr süß ausschauen, vermissen den Stitchhead und wollten dann wieder zurückkommen. Und so schicken sie das neueste Monster, der den Stitchhead am liebsten mag, in die Stadt runter und die sollen den wieder zurückbringen. Auf diese kommen dann ganz Verwirrungen und Irrungen und es ist ganz lustig. Es ist auch sehr oft melancholisch. Also wir gehen mal eher nicht in die Richtung Minions, sondern in die Richtung Burton-Animationsgeschichten, wo öfters einmal auch, wo es ein bisschen morbid wird, wo es ein bisschen melancholisch ist. Düster wird es selten, aber man gespannt schon, okay, es geht viele Figuren in dem Film nicht gut. Und man muss sich schon ein bisschen so eine Leidensgeschichte mit anschauen, wo es aber für Kinder immer noch sehr, also wo es immer noch kindgerecht ist. Also das ist jetzt kein Misery-Porn als Animationsfilm, sondern es sind schon so Probleme, die man nachvollziehen kann. Und das löst sich dann am Schluss natürlich alles in Wohlgefallen auf. Und natürlich gibt es auch eine Message noch mit dazu. Man soll nicht immer anders aussehende Leute gegenüber skeptisch sein, man soll offen sein. Nicht nur das, was man kennt, ist das Coole, sondern man darf auch mal neue Erfahrungen machen und so weiter und so fort. Natürlich auch haben wir mit ganz vielen Familiengeschichten mit dabei, dass man sagt, okay, wie wichtig Familie ist, wie wichtig aber alles loslassen ist. Und dazwischen, bei zwischen den ganzen Messages, haben wir ganz viel Action und Humor. Ich empfehle auf jeden Fall Alles voller Monster, der war super cool. Hätte man jetzt locker im Kino anschauen können, also sagt es mir nicht besser, mit 4 kann man mit dem Film auf jeden Fall was anfangen. Ich habe noch ganz groß bei mir daheim auf der Leinwand gehabt, die ganze Family war dabei, alle haben riesen Spaß gehabt. Meine Frau hat noch gesagt, hätte man lieber ein Super Mario angeschaut, dann war es ein wenig lustiger, der Film ist so traurig und so deprimierend. Ich sage, jetzt lass doch halt mit Zeit, das passt schon, die Kinder brauchen auch mal sowas. Und wo es war, der Film war gut, dann haben sie die Hände auf die Hände gerissen, wolleck, der war so gut, das war der beste Film, den ich je gesehen habe. Also gut, das sagst du auch zu fast jedem Film, den sie neu sehen. Das ist wohl, das war doch von den besten Filmen, die ich je gesehen habe.
Ich wollte gerade sagen, wie oft hörst du denn sonst?
Aber sie haben wirklich Spaß gehabt und sie haben dann auch noch verzeiht und wollten dann noch im Film auch noch reden über bestimmte Sachen, die sie bedrückt haben, das mag ich nicht sagen, aber die sich beschäftigt haben oder so, da haben wir ein paar Gespräche gehabt über den Film und so. Also für Familien, und wie gesagt, mein Bruder, der Jünger ist 4, der hat den locker verkraftet, der hat dem sehr gut gefallen, der ist mitgekommen, also kann man auf jeden Fall anschauen, auch die Kleinsten in der Familie. Ein total schöner Film, zwar mit Monster, aber liebenswerte Monster und viel Message. Kann man schauen, macht man nichts verkehrt.
Wow, jetzt hab sogar ich Bock, mir den zu schauen. Also du hast es jetzt echt richtig schön erklärt.
Ja. Das ist Werbung, Corby, das war Werbung. Ja. Jetzt mag ich den Film kaufen. Okay. Beziehungsweise ich mag nicht kaufen, ich mag zum Beispiel mag sagen, leih mir mal den Stitch Head aus, bitte.
Kriegen wir auf jeden Fall hier.
Mir ist jetzt gerade noch was eingefallen, da wusste ich, ein kleines Track für den Mike, eine Ankündigung, die gemacht wird. Der Mike Flanagan macht einen neuen Film, Der Nebel.
Der Nebel.
Und wie stark hast du dich aufgeregt, als du das gelesen hast?
Gar nicht.
Warum? Weil du bist ja jetzt bei Carrie schon voll durchdreht.
Weil Carrie komplett auserzählt ist.
Ja, aber der Nebel nicht.
Der Nebel.
Da gibt's keine Serie davon.
Der Nebel ist es so, dass der so viele Abweichungen zum Buch hat. Ich habe das Buch gelesen, natürlich habe ich es nicht gelesen, ich habe dieses Hörbuch gehört. Und da gibt es so viele Abweichungen und der Flanagan ist doch einer, der da sehr der Vorlagen getreu ist. Und ich kann mir vorstellen, weil auch die Effekte von Der Nebel nicht so optimal sind, obwohl die KNB da involviert waren, aber alles, was CGI ist, ist schon sehr, sehr durchwachsen. Und ich kann mir vorstellen, dass der ich habe auch schon wieder gehört, den soll man in Schwarz-Weiß schauen. Da gibt es doch diese Chrome-Version. Ja. Da sollen die Effekte nicht gar so scheiße sein. Da soll es nicht so auffallen. Aber wie gesagt, ich gebe jetzt dem auf alle Fälle eher Scheiß wie Carrie. Aber wir haben da einen Film, oder? Das ist ja ein Film, das wird ja keine Serie, oder?
So ein Film.
Was brauche ich von Carrie? Eine Serie? Aber so ein 2-Stunden-Film von diesem Thema und dann auch noch mit einem anderen Ende, mit dem Originalende aus dem Buch für die... Ist nicht hast so schlimm
Hast du die Serie gesehen zu Der Nebel?
Ja, die 2-3 Folgen, das war nicht so.
Okay. Ich hab's nie angeschaut, weil ich dachte, wir haben nichts Gutes gelesen davon.
Ja.
Aber ich habe mir gedacht, die versaut jetzt halt nur den Abend.
Gar nicht
aus Boshaftigkeit, ich hab nur gefragt, ob du das schon weißt, aber doch, da wärst du jetzt wieder prüfen, wenn der Flanagan schon wieder irgendwas verfilmt, von dem, das man schon, das schon gibt.
Ja. Nein, ich bin nicht grundsätzlich da dagegen, weil es schon gibt, nur Carrie. Und dann noch
Carrie warst du schon sauer.
Ja, war ich schon sauer. Also, das war richtig eklig eigentlich.
Aber du warst ja vor allem deswegen sauer und das stört mir jetzt schon. Wie lang möchte denn nur Stephen King Material verfilmen, bis er endlich mal zum dunklen Turm kommt?
Genau.
Er arbeitet mal im Hintergrund die ganze Zeit. Also das, glaube ich, wird so das Riesenprojekt, was er bearbeitet, das die ganze Zeit schon so läuft, wenn ich das richtig gelesen habe.
Wahrscheinlich macht er jetzt dieses Flanagan Kingverse und lässt alles, was er schon vom Stephen King gemacht hat, auch schon in den dunklen Turm mit reinlaufen.
Haben wir auch schon gedacht, dass wir jetzt so ein fettes Kingverse kriegen, das ist nur der Flanagan. Oder vielleicht raufen sie sich jetzt zusammen mit HBO und dann kommt S auch noch mit rein. Also,
wer weiß.
Vielleicht erwartet uns ein riesiges Kingverse.
Und wo sie sehr stark an seinem Universe arbeitet, ist ja Evil Dead. Weil wir haben ja da jetzt den nächsten Film schon wieder, Evil Dead Wrath. Wir haben ja den nächsten Film schon wieder in der Pipeline, Freunde. Die arbeiten gerade schon wieder am nächsten Ableger.
Fast der komplette Cast schon bekannt geben,
ja. Ja, fett. Also wenn wir jetzt eben dieses Jahr noch Evil Dead Burn und dann, wenn alles gut geht, vielleicht nächstes Jahr schon oder übernächstes Jahr Evil Dead Wrath. Schauen wir mal. Ja,
freu mich.
Sehr schön. Ja, dann haben wir jetzt wieder mal eine bunte Mischung gehabt aus vielen verschiedenen Dingen. Aber am meisten freut mich eigentlich, dass wir einfach zu dritt waren.
Immer wichtig bei dir, Alex.
Das erwärmt mein Herz. Und,
schön, dass wir es noch alle geschafft haben.
Schreibt es in die Kommentare, was habt ihr denn im Februar alles erlebt, gesehen, vielleicht anders gesehen wie wir? Und
wo ich gesagt habe, wer wichst seine Figuren an? Schreibt es in die Kommentare, wer kennt Eppern?
Und wo gibt es den besten Smashburger?
Vielen Dank, das hätte ich fast vergessen. Und ich sage einfach dann schon mal vielen Dank an euch beide fürs Dabeisein und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast
der Welt. Nicht vom Nebel.
Wow, wie billig. Also dieses Mal echt billig.
Ja, ich habe nur mal gewusst, was wir die Folge geschmerzt haben. Das ist das Letzte, was wir eingefunden haben.
Ah, gut. Na, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Servus und habe die Ehre.
Küsschens.